Gemeinsam statt einsam. Wie es nicht gelingt. Ein Mann fliegt einen Heißluftballon und bemerkt, dass er die Orientierung verloren hat. Er reduziert seine Höhe und macht schließlich einen Mann am Boden aus und lässt den Ballon noch weiter sinken und ruft: Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich versprach meinem Freund, ihn hier vor einer halben Stunde zu treffen, aber ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Der Mann am Boden sagt: Ja, Sie befinden sich in einem Heißluftballon. Und zwar ist Ihre Position zwischen 40 und 42 Grad nördliche Breite und zwischen 58 und 60 Grad westliche Länge. Der Mann im Ballon sagt, der Mann im Ballon sagt, Sie müssen Ingenieur sein. Ja, bin ich, antwortet der Mann. Woher wissen Sie das? Sehen Sie, sagt der Ballonfahrer, alles, was Sie mir gesagt haben, ist technisch korrekt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit den Informationen anfangen soll und ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Der Ingenieur am Boden darauf: Sie müssen Manager sein. Bin ich, antwortet der Ballonfahrer. Woher haben Sie das gewusst? Sehen Sie, sagt der Ingenieur, Sie wissen nicht, wo Sie sind oder wohin Sie gehen. Sie haben ein Versprechen gegeben, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten sollen. Und Sie erwarten, dass ich Ihnen dieses Problem löse. Tatsache ist, Sie befinden sich immer noch in derselben Position, in der Sie waren, bevor wir uns getroffen haben. Aber irgendwie ist jetzt alles meine Schuld. Anders als in dieser Karikatur, bei der es eben nicht zu etwas Gemeinsamen kommt, beschreibt ein Bibeltext in der Reihe Jünger Wege für heute Morgen, wie das gemeinsam Unterwegssein gelingen kann und worin es gründet. In Hebräer 10, Vers 23 bis 25 lesen wir in Gottes Wort: Lasst uns diese Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Und lasst uns durch nichts davon abbringen, denn Gott, der die Verheißung gegeben hat, hält sein Wort, hält sein Versprechen. Lasst uns einander wahrnehmen, um uns zur Liebe und zu guten Taten zu reizen. Und lasst uns nicht wegbleiben von den gemeinsamen Treffen, sondern bestärkt euch gegenseitig und das umso mehr, dass ihr seht, dass der Tag näher rückt. In den drei Versen entdecke ich auch gleich drei Themen. Versprochen ist versprochen, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam statt einsam. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Dieser Kinderreim, der kommt wie aus der Pistole geschossen, aus dem Mund unserer Jüngsten. Wenn sie den Eindruck hat, dass eine Vereinbarung, die sie mit uns getroffen hat, irgendwie gefährdet erscheint. Wenn sie sich riesig auf was gefreut hat und Mama und Papa könnten vielleicht daran vorbeigehen. Und tatsächlich ist das ja manchmal so, dass ich als Vater ein Versprechen nicht einhalten kann. Und ehrlicherweise muss man dann sagen, ich breche mein Versprechen, egal wie plausibel meine Begründung dann für mich klingt. Gilt das auch für Gott? Kommt ihm vielleicht auch mal was dazwischen? Oder hält Gott sein Versprechen? Manch einer fühlt sich enttäuscht, auch von Gott, und vermisst Gottes Eingreifen in seinem Leben, im Alltag. Und denkt vielleicht, ich bin von Menschen enttäuscht worden, manchmal fühle ich mich auch von Gott enttäuscht. Warum soll ich denn noch an Versprechen glauben, wenn ich schon so oft enttäuscht wurde? Und wenn ich einzelne anfrage, welche Erfahrungen sie mit Gottes Versprechen gemacht haben, dann erlebe ich Zurückhaltung. Erfahrung mit einem Versprechen, das Gott mir persönlich gegeben hat, da stutzen viele. Wie sollte das überhaupt gelautet haben? Oder du hast vielleicht die Vorstellung, wenn ich das erleben soll, dass Gott ein Versprechen in meinem Leben erfüllt, dann muss das unbedingt auch was Spektakuläres sein, das sich von dem Alltäglichen abhebt, damit es überhaupt den Wert bekommt, mit anderen geteilt zu werden. Ich bin aber überzeugt, dass gerade die ganz normalen und alltäglichen Versprechen es sind, auch im Miteinander und im Untereinander, die wichtig für uns sind, dass sie eingehalten werden, das Versprechen ja tragen. Sei es in der Familie oder in der Gemeinde. Denn manches Versprechen wird uns eben dann erst als was Außergewöhnliches, als eine Besonderheit bewusst, wenn es gebrochen wird. Vorher schien sie selbstverständlich. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, vielleicht nehmen wir es manchmal viel zu selbstverständlich, die Treue des Ehepartners. Und damit meine ich jetzt nicht dieses große Thema, dass ich froh sein kann oder dass wir froh sein können, dass unsere Partner uns nicht fremd gehen. Sondern ich meine die Treue, mit der meine Frau meine Macken aushält. Und bei mir bleibt, obwohl sie merkt, naja, so die Macken bleiben. Aber sie bleibt auch. Oder dass sie, das ist ja eben die Treue, ne? Oder dass sie an meiner Seite steht, selbst wenn ich schon längst neben mir stehe. Also wenn ich nicht mehr so richtig mitkriege, nicht mehr so richtig hinhöre, was passiert gerade, was will jemand aus der Familie gerade von mir, weil meine Gedanken vielleicht um ein Thema kreisen und ich mich da nicht richtig hinhöre. Weil ich vielleicht denke, ah, das ist irgendwas, da muss ich eine Lösung finden und ich finde aber keine. Und anstatt dann zu sagen, ja, jetzt hör doch mal endlich auf, um diese Frage zu kreisen, findest du doch sowieso keine Lösung, erlebe ich sie verständnisvoll und höre sie sagen, ja, es ist eben wirklich schwierig für dich und du findest gerade keine Lösung. Obwohl sie vielleicht was anderes mit mir teilen wollte, zeigt sie Verständnis und ich kann euch noch nicht mal sagen, was sie da eigentlich gerade mit mir teilen wollte, denn ja, so sehr hat sie sich an der Stelle dann zurückgenommen. Das meine ich mit Treue, die sie versprochen hat, in der sie durchhält, auch in schwierigen Zeiten sozusagen. Aber diese scheinbar unscheinbare Form von Treue, die nehmen wir oft gar nicht richtig ernst. Die lassen wir, sie übersehen wir, die bagatellisieren wir. Und ich vermute, es geht uns eben gerade mit Gottes Versprechen ganz ähnlich. Wie selbstverständlich nehmen wir es, wenn Jesus sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und ich bin überzeugt, dass Gott noch treuer an unserer Seite steht und unsere Macken aushält, dass er uns zuhört, wenn wir klagen, noch treuer als ein Ehepartner. Oder dass er es aushält, wenn wir mit anderem beschäftigt sind, wenn wir so abgelenkt sind und ihm nicht richtig zuhören können. Gott bleibt an deiner Seite. Gott bleibt treu, auch wenn du untreu wirst. Wie präsent ist dir dieses Versprechen? Lasst uns diese Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Daran möchte der Hebräerbrief uns erinnern. Und damit wir nicht vergessen, worin die Hoffnung besteht, erinnert der ganze Hebräerbrief an all die Verheißungen aus der damaligen Bibel des Volkes Gottes und der ersten Christen, die wir heute Altes Testament nennen. Wir müssten es aber, um es vernünftig zusammenzubringen, Erstes Testament, erster Teil der Bibel nennen, denn sonst können wir den zweiten, das Neue Testament, gar nicht verstehen. Das Neue löst nicht einfach das Alte ab, sondern das gehört zusammen, wie erster und zweiter Teil. Wir könnten sonst gar nicht einordnen, wie hält Gott denn sein Versprechen? Wie hält Gott Wort? Um zu prüfen, ob ein Versprechen gehalten wird, muss ich es erstmal kennen, muss es auch erstmal gegeben werden. Und ein Versprechen, auf den sich der Hebräerbrief bezieht und gerade auch diese Stelle hier, steht ein paar Verse vorher, vor unserer Stelle in Kapitel 10, Vers 16 bis 17. Und der Schreiber zitiert Jeremia aus Kapitel 31, die Verse 33 bis 34. Ich werde Ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wie ist es damit? Mit der Erinnerung an dieses Versprechen. Vielleicht auch nichts Spektakuläres, Aber richtet dich dieses Versprechen jeden Tag erneut auf? Oder gehört dieses Versprechen, dass Gott deine Fehler und deine Fehltritte vergisst, dass Gott nicht mehr daran denkt, dass er das nicht irgendwie aus dem Rucksack zieht? Gehört das zu der Rubrik abgehakt? Ist das für dich selbstverständlich geworden? Nichts Herausragendes, nichts Außergewöhnliches mehr? Und deshalb bringt uns der Hebräerbrief, bringen wir es für uns heute Morgen hier im Gottesdienst nochmal in Erinnerung. Wie fühlt sich das an, wenn Gott sagt, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen? Er, der als Einziger das Recht hätte, uns ständig an unsere Sünde zu erinnern, gerade der ist nicht nachtragend. Was löst das in dir aus, wenn der Allwissende vergisst? Und sagt, versprochen ist versprochen. Das wird nicht gebrochen, ich habe es vergessen. Wie schmerzlich erleben wir es untereinander, dass wir ja gerade eben nicht vergessen können. Wir vergeben, wollen vergeben, aber wir tragen die Erinnerung ja doch immer mit uns rum. Der Allwissende vergisst. Und das macht mir es noch mal umso wertvoller. Gott rechnet nicht auf, um irgendwann mal mit der großen Endabrechnung zu kommen, die er uns präsentiert und auf den Tisch legt. Sein Versprechen lautet, ich habe es vergessen und ich vergesse es auch in der Zukunft. Und Gott verspricht, dass das Gesetz in unser Herz eingraviert wird, so wie er es auf den Steintafeln eingraviert hat und es Mose überreicht hat. In unser Herz eingraviert. Wie steht es mit diesem Versprechen? Vielleicht bist du da ein bisschen skeptischer. Traust dir da selber nicht so recht über den Weg oder vielleicht den anderen nicht? Hast du manchmal den Eindruck, naja, ich bin nicht so der Vorzeigechrist. Wo sieht man die Gravur denn? Ich möchte fragen, hast du gespürt, was richtig gewesen wäre, als du dich bewusst oder unbewusst für das Falsche entschieden hast? Hast du innerlich das Bedürfnis, ich möchte ja mehr Vertrauen, ich möchte eigentlich mehr Glaubensfestigkeit haben? Wenn das so ist, dann glaube ich, das sind alles Anzeichen dafür, dass Gott sein Versprechen hält, dass er es in dein Herz eingraviert hat. Denn er hat das Wissen um seinen Willen in dein Herz hineingeschrieben und das meldet sich in Situationen, wo du dich entscheiden sollst, wo du Wegweisung für dein Leben brauchst. Und du spürst es, ohne es ausführlich begründen zu können, wann du dich in Übereinstimmung mit Gott in deinem Leben bewegst. Oder wann es schief wird. Und dann kommt es dir vielleicht ein bisschen selbstverständlich vor und wir merken es nicht mehr so als spektakuläre Erfahrung. Aber in dem Moment, in dem wir abweichen, da erschrecken wir über dem, was da mit uns passiert. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Das hätten wir uns nicht zugetraut, auch vielleicht untereinander. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass Geschwister untereinander sich das Leben schwer machen können. Es ging so lange harmonisch zu und in der Phase haben wir nichts gespürt von der Gravur, von Gottes Willen über Einheit und Liebe untereinander. Zu spüren bekommen wir es dann, wenn uns Einheit und Liebe abhanden kommen. Dann werden wir innerlich unruhig darüber und ja, vielleicht bekommen wir auch ein schlechtes Gewissen über unser eigenes Verhalten. Für mich aber letztlich gerade ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott etwas in unser Herz eingraviert hat, das meldet sich, das reibt sich mit dem, was passiert, was gerade passiert. Und schlimmer als solche Reibung, solche Zweifel oder Gewissensbisse zu haben, wäre es ja gerade, gleichgültig das wahrzunehmen. Wenn es mir selbstverständlich vorkäme, wenn es mich kalt ließe, dass der andere unter mir leidet. Dass wir aber danach fragen und uns Zweifel kommen, das ist für mich gerade ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott doch etwas in unser Herz eingraviert hat. Das zeigt uns, unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die liegt nicht in unserem Gut und Miteinander, dass wir gut gestalten, dass wir gut hinbekommen, weil wir uns so nahe sind oder weil wir in unseren Meinungen Übereinstimmungen, weil wir von uns aus schon gleiche Ansichten haben. sondern die Gemeinschaft, die wir haben, die gründet in etwas anderem. Die schaffen wir nicht, die gründet auch nicht in uns, sondern die hängt auch ganz eng an Gottes Versprechen, das er uns gegeben hat. Das haben wir auch in der Schriftlesung schon gehört. Der eine Leib, der zusammengefügt ist und das begründet in dem einen Geist, in Christus. Und daraus folgt für den Hebräerbrief eben das Zweite. Gemeinsam sind wir stark. Lasst uns einander wahrnehmen, um uns zur Liebe und zu guten Taten zu reizen. Worin liegt denn die Stärke dieses Gemeinsamen? Ich glaube, dass der Wert, dieses gemeinsam auf dem Jüngerweg zu sein, liegt darin, dass ich das Potenzial, also die Möglichkeiten in dir wahrnehmen kann, die du vielleicht gerade jetzt noch nicht siehst. Und ich brauche dich, damit du mir aufzeigst, wo du Gott in meinem Leben am Werk siehst. Oder ich darf dich darauf hinweisen, wo ich Gottes Verheißungen in deinem Leben erfüllt sehe. Aber das eben nicht aus mir heraus, sondern weil das gründet darin, dass ich weiß, in Jesus Christus sind wir eins, sind wir miteinander verbunden. Und dann kann ich dich darauf hinweisen, wo ich Gottes Verheißung in deinem Leben erfüllt sehe. Und das schützt davor, zu resignieren, aufzugeben, zu denken, ach, ich bin ja alleine, ich muss mit meiner Herausforderung alleine stemmen. Allein würde ich, glaube ich, aufgeben, wenn ich so einen Holzbalken zu stemmen hätte. Allein verlieren wir schnell den Blick für Gottes Versprechen, weil wir allein stärker das Problem vor Augen sehen und aufgeben, anstatt Gottes stützende Hand oder die stützende Hand der anderen. Lass uns einander wahrnehmen, so habe ich es an der Stelle übersetzt. Die meisten haben das wahrscheinlich anders im Ohr. Lasst uns aufeinander Acht haben. Dieses Acht haben. Das klingt für mich eher danach, als ob da jemand nicht die beiden sich nebeneinander wahrnehmen und sagen, ja, du hältst ja durch, dann halte ich auch durch, sondern als ob sozusagen das Acht haben gerichtet ist auf den Ausbilder Krause daneben, der auf die beiden Acht hat, dass die bloß durchhalten. Das klingt so nach Aufpassen, nach Kontrollieren. Aber ich habe mich gefreut, als ich in diesen Text hineingeschaut hat und in das Ursprüngliche, was dort steht im griechischen Wortlaut, dass da wirklich auch nochmal um was anderes geht, um dieses fürsorgliche Wahrnehmen. Ich habe mich gefreut, als ich diese Worte da nochmal entdecken durfte, was da steht. Und für mich erfüllte sich da auch eine Aussage aus der Schrift, aus einem Psalm: Ich freue mich über einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Weil ich gelesen habe, wie der Hebräerbrief so ein bisschen mit Ironie spielt. Denn in diesen Versen begegnet uns ein kreativer, ein spielerischer Umgang mit Worten, die sonst in anderen Zusammenhängen einen deutlich negativen Klang haben können. Erstmal sind sie neutral. Was da steht, ist einfach mit Überlegung beschauen, bemerken, wahrnehmen. Aber es gibt so ganz einschlägige Zusammenhänge in der Bibel, da ist dieses Wahrnehmen gemeint als belauern. Also diese Ironie, ja? Der natürliche Mensch belauert den anderen, um herauszufinden, wie er ihm schaden könnte. Das wäre der negative Zusammenhang. Und der Hebräerbrief münzt das um und sagt hier, der Christ, der belauert seinen Bruder, seine Schwester, der nimmt seinen Bruder, seine Schwester ganz aufmerksam wahr, um zu helfen und zu lieben. Das ist so ähnlich wie in der Formulierung des mit dem Ermahnen in Vers 25. Da steckt auch eher so was Schweres drin. Und in diesem hier aufmerksam wahrnehmen, das ist was Leichtes. Aber ermahnen, Acht haben, aufpassen, machen die das richtig. So nach Ausbilder Krause-Manier. Das klingt immer danach, als ob ich den anderen erziehen will. Eine undankbare Aufgabe. Wir scheitern in der Regel, weil es keiner gerne hat, wenn er das Gefühl hat, Wenn er das Gefühl vermittelt bekommt, naja, der andere hat irgendwie das Gefühl, dass er geistlich über mir steht und mir jetzt mal sagen muss, wo es lang geht. Ich glaube, das ist auch ein Zerrbild von Gemeinde, dass wir nebeneinander Aufpasser sein sollen. Das ist ein Zerrbild von Gemeinde. Und deshalb habe ich mich so gefreut über dieses, ja, sich gegenseitig belauern, aufmerksam wahrnehmen, um zu helfen und zu lieben. Über dieses Zerrbild von Gemeinde schreibt auch Dietrich Bonhoeffer. Und ich möchte euch diese Worte nicht vorenthalten, weil ich das immer total begeistert bin, wie er Dinge auf den Punkt bringen kann. Bonhoeffer schreibt darüber, dass das Zerrbild, das wir selbst von Gemeinschaft haben, gerade die Gemeinschaft gefährdet, die wir uns wünschen. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Forner da in die Gemeinschaft der Christen. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Aber Bonhoeffer fährt fort: Weil Gott uns längst zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus, darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Bonhoeffer ist überzeugt, wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Und wir beschweren uns nicht darüber, was Gott uns nicht gibt, was für eine Gemeinde er uns vielleicht nicht gibt, sondern wir sind dankbar für die Gemeinde, die er uns täglich gibt. Gemeinsame Stärke entsteht also nicht dadurch, dass wir unsere Vorstellung von Gemeinschaft verwirklichen, sondern unsere Stärke, unsere gemeinsame Stärke besteht schon darin, dass Jesus Christus sie uns schenkt. Unsere Gemeinschaft ist durch Jesus Christus schon längst gegeben. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir sie glauben. Das ist unsere Rolle. Nicht wir schaffen Gemeinschaft. Nicht wir stiften Gemeinschaft. Nicht wir erhalten die Gemeinschaft. Wir haben sie zu glauben. Die bestehende Gemeinschaft in Jesus Christus, in dem einen Geist, das ist die Grundlage, die Hände in den Schoß zu legen. Nein, das auch nicht. Das ist die Grundlage für die Selbstaufforderung, die in diesem Vers steckt. Lasst uns damit anfangen und einander aufmerksam wahrnehmen, weil wir diese Gemeinschaft schon haben. Nicht, weil wir sie dadurch schaffen, dass wir uns aufmerksam wahrnehmen. Und das hat für mich was Leichtes und Befreiendes, weil ich diese Gemeinschaft zu dir, zu euch schon habe. Deshalb bin ich auch motiviert, dich aufmerksam wahrzunehmen. Und wenn wir anfangen, den anderen neben uns aufmerksam wahrzunehmen, dann schafft das eine tiefe Verbindung. Tiefer als wenn wir jetzt nur zählen, aufpassen, wie viel kommen denn sonntags morgens? Wie viel waren in der Gemeindeveranstaltung? Aber wenn ich aufmerksam wahrnehme, dann bedeutet das, ich spüre nach, wie geht es ihm? Oder was macht sie gerade durch? Vielleicht auch, was braucht er? Warum freut sie sich gerade so? Warum freut sie sich gerade so? Und natürlich gehört auch das andere dann dazu, dass ich mir solche Bemühungen auch gefallen lasse. Also anstatt hinter jeder fürsorglichen Nachfrage und hinter jeder Beobachtung irgendwie den Kontrolleur zu vermuten. Ganz ähnlich ist das mit der Formulierung zur Liebe anreizen. Auch das ist ein Wortspiel. Man könnte sagen, zur Liebe provozieren. Wir kennen ja eher die Redewendung, jemanden zum Zorn reizen, durchprovozieren. Und ganz bewusst wird hier paradox geredet. Also wer das liest, soll ein bisschen schmunzeln. Es geht auch in die andere Richtung. Ich kann auch etwas Positives provozieren. Vielleicht durch einen Gefallen, den ich dem anderen tue, oder durch Freundlichkeit. Einen nett gedeckten Kaffeetisch, obwohl ich vielleicht bei einer Dienstbesprechung gar nicht damit gerechnet habe. Ein weiterer Aspekt ist dem Schreiber des Hebräerbriefs wichtig, wenn er diese Verse schreibt, das dritte, gemeinsam statt einsam. Und lasst uns nicht wegbleiben von dem gemeinsamen Treffen, sondern bestärkt euch gegenseitig. Hier nochmal, ich ganz bewusst diese Übersetzungen so gewählt, wie ich das in diesem griechischen Text wiedergefunden habe. Anstatt ermahnt euch gegenseitig. Das ist ja oft, glaube ich, so für uns Deutsche viel selbstverständlicher. Aufpassen, kontrollieren, ermahnen. Aber bei ermahnen, da habe ich so ein Bild im Kopf, das ist der Lehrer vor der Schulklasse, ne? Und er wirft das Stück Kreide dir an den Kopf, weil du gerade getuschelt hast. Jetzt pass doch mal auf. Das ist das Ermahnen. Das klingt irgendwie nach Kontrolle. Und so machen wir das auch im Deutschen. Wir sagen, Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und da zeigt sich, wie deutsch wir sind. Wir haben nämlich das Sprichwort, die eigentliche Lebensweisheit verdreht. Der Ursprung dieser Lebensweisheit heißt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ich weiß, das muss ich auch lernen. Ich möchte gern vertrauen, aber ich bin mir, vergewisser mich auch immer gerne mal, haben die anderen auch dran gedacht. Ja, da haben wir dran zu lernen als Deutsche. Und deshalb habe ich bewusst auch hier andere Worte eingesetzt, damit wir an der Stelle noch mal was zu knacken haben. Nicht ermahnt euch einander, sondern bestärkt euch gegenseitig. Ermutigt euch, ermuntert euch, steht da. Und das macht so deutlich, bleibt nicht weg von den gemeinsamen Treffen. Nachfolge funktioniert nur gemeinsam und nicht allein. Denn das Ganze der Gemeinde ist mehr als die Summe ihrer Teile. Ihr erinnert euch an das Bild vom Kornfeld, von dem wir eben gehört haben. Bestärkt euch gegenseitig auf eurem Jüngerweg. Das finde ich sehr kostbar. Sie fördern unsere Gemeinschaft untereinander. Statt mit prüfendem Blick beobachtet zu werden, habe ich da dieses Bild vor Augen von wohlwollenden Augen und Ohren, die darauf sehen und hören, wie kann ich den anderen bestärken? Und dann spüre ich, ja, manchmal habe ich das nötig, manchmal brauche ich, dass jemand mich nochmal einlädt zum Gottesdienst und ich merke, er meint es gut mit mir. Manchmal brauche ich jemanden, der mich im Glauben bestärkt, indem er von sich erzählt, was er erlebt hat, wo er eine Erfahrung mit Gottes Versprechen gemacht hat. Manchmal brauche ich jemanden, der mir deutlich zu verstehen gibt, hör mal, ich würde mich freuen, wenn du weiterhin dabei wärst, selbst wenn wir es manchmal schwer miteinander haben. Ja, und das gehört eben bei diesem gemeinsamen Kornfeld auch dazu, dass der andere anders ist, als wir uns wünschen. Auch in der Gemeinde ist das so, nicht nur auf dem Arbeitsplatz oder in der Familie oder im Studium oder in der Schule. Auch in der Gemeinde ist das so. Sie besteht aus lauter Sündern. Darf ich das so sagen? Ich sage es anders. Sie besteht aus recht wunderlichen Heiligen. Und Jesus weiß das. Und deshalb betet er inständig zum Vater und tritt für uns ein und sagt, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und er bleibt nicht dabei bei dieser Bitte, sondern das geht darüber hinaus. Er betet dann, ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich finde, das ist ein tolles Versprechen. Wir dürfen dazu beitragen, dass sich Gottes Versprechen erfüllt. Was für ein Vertrauen, das Gott in uns hat, das er in uns hineinlegt. Wir hören nicht nur Versprechen, wir hören nicht nur, ich halte mein Wort, sondern wir werden daran beteiligt, dass Gott sein Wort hält. Ist es da nicht ein Selbstläufer, dass wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zum Helfen, zu guten Taten, wie es hier steht, damit Gottes Versprechen für uns und für andere Menschen in Erfüllung geht? Denkt nochmal an das Beispiel vom Anfang, die Treue zum Partner, trotz meiner Macken. Daraus kann werden für uns die Treue zum Bruder, zur Schwester, trotz ihrer Macken. Wir spielen eine Rolle in Gottes Plan, in seiner Art und Weise, wie er sein Wort hält. Wir spielen eine Rolle in Gottes Plan, sein Wort zu halten. Und diese Würde erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. Wir selbst dürfen Teil von Gottes Versprechen werden. Wir selbst dürfen dazu beitragen, dass andere entdecken, Gott hält sein Wort. Ich finde Grund genug, dankbar zu singen und zu beten. Und wir nehmen uns dafür jetzt Zeit, Anbetung, Dank, Fürbitte, denn Gott hält sein Wort. Amen.